Kennst du das Gefühl, das sich einschleicht, wenn alles in deinem Leben zerbricht? Hast du das schon mal erlebt? Ich meine, wenn all deine Träume, Wünsche, Hoffnungen, Erwartungen in einem einzigen Augenblick jäh zerplatzen. Wenn du alles für dieses eine Ziel aufgegeben hast und dann plötzlich realisieren musst, dass dieses Ziel gar nicht mehr existiert. Jene 12 Menschen, die Jesus nachfolgten und alles aufgaben, eben um ihm nachzufolgen, kennen dieses Gefühl der Desillusionierung, der totalen Frustration, der Orientierungslosigkeit. Eben hatten sie noch geglaubt, dass dieser Jesus, dieser Mann aus Nazareth, die so verhassten Römer aus dem Land vertreiben würde. Und jetzt hängt er am Kreuz, stirbt, qualvoll, wird dann begraben und liegt jetzt tot im Grab. Und ich stand gerade vor 3 Tagen, also am Karfreitag selbst an einem Grab, war von der Beerdigung. Und da wurde wieder ganz neu bewusst, Gräber sind Orte des Todes. Eine Grabstätte ist normalerweise ein Ort, an dem alle Hoffnungen enden, alle Träume enden, wo Leben endet, wo eigentlich alles endet. Und doch gibt es ein ganz spezielles Grab, an dem eben nicht alles endete, sondern alles begann. Ein Grab, das alles veränderte. Das ist auch der Titel der heutigen Botschaft. Und wie ihr gemerkt habt, schon in der Einleitung, in den Liedern heute, denken wir Christen weltweit an Ostern, an die Auferstehung von Christus. Und vor einigen Tagen fragte mich mein Sohn, ja, was dann der Unterschied zwischen dem Islam und dem Christentum sei. Und ich antwortete, wie aus der Pistole geschossen, das leere Grab. Das leere Grab ist das Wichtigste, das Bedeutendste und das größte Ereignis in der Weltgeschichte. Das heißt, die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft der ganzen Weltgeschichte hängt mit der Auferstehung des Nazareners zusammen, ist damit verknüpft. Und deshalb finde ich es auch wie eigentlich jedes Jahr wichtig, dass wir diesen Ostersonntag auch ganz bewusst hernehmen und einmal nochmals darüber verinnerlichen und nachdenken, was eigentlich Ostern, das leere Grab und die Auferstehung von Jesus für uns persönlich bedeuten. Und ich stand ja auch letztes Jahr schon hier zu Ostern und wir haben gemeinsam über diesen letzten Satz von Jesus am Kreuz nachgedacht, Johannes 19,30, wo eigentlich Jesus einen Satz sagt, der im griechischen Text nur ein Wort beinhaltet. Tetelestai, das letzte Wort. Und möchte ganz kurz nochmals daran anknüpfen und dann in einem weiteren Schritt einen Schritt weitergehen, weg vom Kreuz hin zum Grab. Tetelestai war das Thema letztes Jahr. Und es ist ja so, dass in der antiken Welt man diesen Begriff dreifach verwendet hat. Die Juden feiern ja auch jetzt, wo wir Ostern feiern, das Pessachfest, das Passafest. Und damals war es die Aufgabe von den Priestern, ein fehlerloses Lamm zu suchen. Und jedes Mal, wenn der Priester dann dieses fehlerlose Lamm gefunden hat, hat er gesagt, Tetelestai, die Suche nach dem fehlerlosen Lamm ist zu Ende. Oder zweitens, wenn ein Diener damals eine Aufgabe übertragen bekommen hat und diese Aufgabe war erledigt, dann rief er auch Tetelestai. Das heißt, die Arbeit, die Aufgabe, die du mir gegeben hast, ist vollendet. Sie ist erledigt. Und dieser Begriff wurde ferner in der Finanzwelt, in der antiken Finanzwelt gebraucht. Und jedes Mal, wenn man die letzte Rate einer Schuld bezahlt hat, sagte man Tetelestai. Das heißt, die Schuld ist beglichen. Und eben diese drei Aspekte aus der jüdischen Tradition, aus der damaligen Welt, sind auch am Kreuz in Christus erfüllt worden. So zeigt beispielsweise Johannes auch auf das Kreuz und zu Jesus und sagt, siehe das Lamm, das hinwegträgt der Weltsünde. Und wir sehen hier, dass der Vater im Himmel keine WhatsApp-Nachricht schreibt, kein Facebook-Profil, keine Twitter-Meldung an uns sendet, sondern seinen Sohn, seinen Einzigen. Und nur der absolut Sündlose kann für uns Sünder sterben. Er ist das Lamm, das Fehlerlose. Er hat den Auftrag vollendet, den er von seinem Vater bekommen hat. Beispielsweise schreibt Paulus in Galater 1,4, dass er sein Leben hingegeben hat, um uns von allem Bösen zu befreien. Und wir sehen auch, in Christus hat er die Schuld für uns beglichen. 2. Korinther 5,21 lesen wir, den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Manchmal behaupten Menschen, die so ein Nahtoderlebnis erlebt haben, dass während ihres Sterbens noch einmal ihr ganzes Leben von der ersten bis zur letzten Minute vor ihren inneren Augen ablief. Ich weiß nicht, ob das so ist. Manche Menschen behaupten das, aber diese Vorstellung alleine schon fordert mich heraus, weil da denke ich an all jene Momente, die für mich persönlich nicht so schön, nicht so ermutigend waren. Alle jene dunklen Momente, wo ich mich vielleicht für einen Augenblick für etwas schämen musste. All die finsteren, schlechten Gedanken, die ich manchmal in meinem Leben gedacht habe. Oder an die Gemeinheiten oder Verletzungen, die ich vielleicht bewusst oder unbewusst anderen Menschen zugefügt habe. Jene Momente, wo ich für einen kurzen Augenblick vergessen habe, dass ich ein Kind Gottes bin und mich wie ein Idiot benommen habe. All die guten Chancen und Gelegenheiten, die Gott mir gab und die ich aus Grund von Faulheit, von Bequemlichkeit verstreichen ließ. Und Jesus, mein Herr, was sagt er? Te Telestai. Deine Schuld ist bezahlt. Sie ist beglichen. Du bist frei. Frei von jeglicher Anklage, frei von jeglicher Schuld und Verdammnis. Und das ist der eigentliche Kern von Karfreitag. Jesus bietet uns am Kreuz seine Gerechtigkeit an. Nämlich in dem Moment, wo ein Mensch, wie vor kurzem auch Trude, das durch ihre Taufe zum Ausdruck gebracht hat, sich zu Christus bekehrt, im Glauben annimmt, was Jesus am Kreuz getan hat, wird sein Schuldbuch gelöscht. Und mehr noch, Karfreitag bedeutet, Gott macht die Geschichte seines Sohnes zu deiner eigenen. Das heißt, aus Gottes Sicht ist Jesus Christus dann deine Biografie. Boah, was für ein Gedanke. Und aus diesem Grund, nur aus diesem einen Grund, nennt dich Gott auch Sieger. Egal, wie gut du das Spiel des Lebens spielst. Soweit eine kurze Rückschau eben auf die Botschaft letztes Jahr. Möchte jetzt einen Schritt weitergehen, weg vom Kreuz hin zum Grab. Und es ist ja so, dass wir haben den gregorianischen Kalender und es gibt diesen jüdisch-biblischen Kalender. Und diese Kreuzigung und die Auferstehung von Jesus fand im hebräischen Monat Nisan statt. Also am 14. Die Kreuzigung, am 17. die Auferstehung. Und dieses Wort bedeutet übersetzt Anfang. Das heißt, Jesus stirbt in diesem Monat nicht rein zufällig, sondern dieser Monat, dieser erste Monat im hebräisch-jüdischen Kalender, enthält eine Botschaft für uns heute. Auferstehung bedeutet Anfang. Es ist das Ende des Winters, das heißt die Jahreszeit der Dunkelheit endet. Und das leere Grab und die Auferstehung stehen symbolhaft für das Ende unseres persönlichen Winters, das Ende unserer Dunkelheit, das Ende unserer Tage des Lebens im Schatten. Und eben das wird auch zu dem Monat noch durch den Tag unterstrichen, an dem Jesus auferstand, nämlich am Sonntag. Warum eigentlich nicht am Montag, am Dienstag oder Mittwoch? Warum am Sonntag. Das ist so, dass aus jüdischer Sicht der Schabbat, der Samstag, der letzte Tag der Woche ist. Das heißt, Samstag ist der Tag des Endes. Und in der Bibel heißt der Sonntag nicht Sonntag, sondern Yom Rishon. Yom, hebräisch Tag, Rishon 1. Sonntag bedeutet Tag 1. Das heißt, da gedenken die Juden an den Anfang der Schöpfung, an den Tag, an dem alles begann. Und auch Auferstehung bedeutet, eine neue Schöpfung beginnt. Das heißt, jeder, der Teil dieser Auferstehung wird, wird Teil einer neuen Schöpfung, wird Teil dieses Tages 1. Und ich denke, es lohnt sich mal, diese Aussage in der ganzen Dimension zu verinnerlichen. Alle, die Jesus als Herrn und Erlöser empfangen haben, werden Teil seiner Auferstehung. Das bedeutet für dich als Christ, du lebst immer, immer im Tag 1. Immer, egal was geschieht. Und in dieser Kraft des Tages 1 wird das Alte weggewischt. Also lebe dein Leben so, wie es dieser Tag 1 mit sich bringt, nämlich als Neubeginn. Jeder Tag ist ein Tag 1, ein Neubeginn in der Erlösung. Und vielleicht kennst du das, manchmal haben wir so Episoden, da fallen wir zurück in das dunkle Mittelalter, schon längst geglaubter, überwundener, althaften, sündhaften Strukturen, wie auch immer. Und dann vergiss nicht, in solchen Momenten, du lebst im Tag 1. Es gibt Vergebung, die ist immerwährend und jeder Tag ist ein Neuanfang. Und Christus wird nicht müde, jeden Tag mit dir, mit mir neu anzufangen. Vielleicht ist jemand hier, du musst ehrlicherweise zugeben, dass auf deiner Glaubensreise irgendwo du aufgehört hast, diesem Mann aus Nazareth nachzufolgen. Und stattdessen deinen eigenen Weg gehst, dann vergiss nicht, du lebst im Tag 1. Umkehr ist möglich. Die Rückkehr auf den richtigen Weg ist möglich. Tag 1. Im Grunde genommen ist unsere ganze Geschichte eine Geschichte der Neuanfänge. Und Jeschua, der Mann aus Nazareth, ersucht Menschen, die schwach sind, die zerbrochen sind, die unfähig sind, um eben genau diesen Menschen seinen Tag 1 zu schenken. Nicht nur heute am Ostersonntag, sondern morgen, am Montag, übermorgen, übermorgen und so weiter und so weiter. Jeder Tag ist ein Tag 1. Ich möchte an dieser Stelle auch einmal unseren Blick Richtung, in eine Richtung weisen, die man nicht so oft wahrnimmt im Zusammenhang mit dem leeren Grab. Und wie meine ich das? Ich finde das spannend, wenn man ja Menschen fragt, weshalb ist eigentlich Jesus für uns gestorben? Eine wichtige Frage. Meistens, ist meine Erfahrung, bekommen wir die Antwort, ja, wegen meiner Sünden, wegen unserer Sünden. Das stimmt natürlich, aber das ist nicht der eigentliche Grund, warum er kam. Der eigentliche Grund ist ein anderer. Jesus ist gekommen wegen etwas Tiefergehendes. Und das Tiefergehendes, das müssen wir erkennen. Allen, die an Christus glaubenden, beziehungsweise die Gemeinde, wird in der Bibel auch als Braut bezeichnet. Und das ist das Tiefergehende, was ich meine. Braut, das ist ein spannendes Wort und ich denke, dieser Begriff ist deshalb so interessant, weil er auf etwas in uns hinweist, nämlich tief in unserem Inneren, in unserem Sein, tragen wir alle eine Sehnsucht in uns. Alle. Das verbindet uns. Und tendenziell versucht dieser Mensch oder die meisten Menschen, diese Sehnsucht, die wir in uns tragen, irgendwo in der Welt zu stillen. Vielleicht ist es der Wunsch nach Erfolg, nach Macht, Karriere, Erotik, Ansehen. Vielleicht ist es das iPhone mit A16 Bionic Chip und Pro-Kamera-System oder ein tolles, cooles Auto mit Infotainment. Vielleicht ist es die schöne Reise in die Karibik oder was auch immer. Wir alle tragen eine Sehnsucht in unserem Herzen. Und diese Sehnsucht verdeutlicht, wie das auch Pari schon in der Einleitung sagte, dass irgendwo ein Vakuum in uns ist, in unserer Seele, in unserem Herzen. Und dieses Vakuum ist deshalb vorhanden, weil Gott uns als Menschen, als Braut erschaffen hat. Und ihr wisst ja, eine Braut ist ohne Bräutigam, unvollständig und vor allem unerfüllt. Und so findet die Braut letztlich ihre wahre Erfüllung nur in der Vermählung, in der Beziehung zu ihrem Bräutigam. Und das ist das große Thema eigentlich der Bibel, eine Braut für den Sohn Gottes. Das ist der rote Faden, schon bevor das Universum es gab, schon bevor es den Menschen gab, schon bevor wir in die Sünde gefallen sind, war das schon im Herzen Gottes, eine Braut für den Sohn Gottes. Das ist der rote Faden durch die Bibel. Wenn wir nicht verstehen, dass wir Teil einer göttlichen Romanze sind, werden wir die Bibel falsch interpretieren und lesen. Wir sind das Objekt seiner Begierde, seiner Passion, seiner Leidenschaft. Und Christus ist der Bräutigam. Das ist so dieser Satz, der durch das ganze Neue Testament hindurchhallt. Und in Matthäus 9,15 beispielsweise sehen wir auch, dass Jesus selbst sich als Bräutigam vorstellt. Karfreitag und das Sterben am Kreuz zeigen den extrem hohen Preis, den der Bräutigam für seine Braut gezahlt hat. Und jetzt kommt es aber. In dem Moment, als Christus aus dem Grab kommt, kommt auch seine Passion aus dem Grab. Wir, seine Braut. Also mit Christus kommt nicht nur er, sondern auch seine Braut. Sie wird freigesetzt, sie wird der Welt präsentiert. Und deshalb ist Ostern und die Auferstehung der atemberaubendste, dramatischste und wichtigste Moment in der Weltgeschichte. Und ich frage mich, frage uns heute Morgen, ist die Braut nicht wunderschön? Ja, also ehrlich gesagt, Technik funktioniert nicht. Da brummt's, da haben wir ein Problem. Wenn ich jetzt mich selbst betrachte und die Menschen, die hier sind, also ich weiß nicht, könnten vielleicht doch Zweifel aufkommen über die Schönheit der Braut. Da bin ich mir doch nicht ganz so sicher mit der Schönheit der Braut. Aber wisst ihr, das Problem ist immer das Gleiche. Ist immer das Gleiche. Wir betrachten die Braut nur mit rein natürlichen menschlichen Augen. Und was sehen wir dann? Ah, die Schwachheit, Unvollkommene. Statt der Lobpreisband nur eine Frau, die hier singt. Und der Gesang, ja, ich weiß nicht. Wo bleibt denn da diese atemberaubende Schönheit der Braut, könnte man sich da fragen. Frage ich mich auch manchmal. Aber weißt du, die Schönheit der Braut hat nichts mit deinen persönlichen Erfahrungen mit diesem Menschen hier zu tun. Sie hat überhaupt nichts mit dir selbst zu tun. Das heißt, die Schönheit der Braut gewinnt sie alleine von ihrem und durch ihren Bräutigam. Ist es nicht spannend, dass in der hebräischen Bibel der Bräutigam Chatan genannt wird? Das Wort bedeutet der, der sich selbst hinzufügt. Wow. Jesus ist der Chatan. Der, der sich selbst der Braut hinzufügt. Somit wird die Braut Teil seiner selbst. Und die göttliche Gleichung der Liebe lautet, 1 + 1 = 1. Mathematisch falsch, oder? Aber nicht theologisch, nicht geistlich. 1 + 1 = 1. Christus ist der, der sich selbst hinzufügt. Deshalb ist die Braut Teil seiner selbst, seiner Herrlichkeit selbst. Und deshalb, weil diese Gleichung so ist, findet die Braut nur ihre Erfüllung in diesem Bräutigam, in diesem Chatan. Und wenn wir dann an das Ende der Bibel gehen, Kapitel 19, das Buch der Offenbarung, Verse 7 bis 8, da können wir für einen kurzen Augenblick die ganze Schönheit dieser Braut erhaschen. Lest mal den Text. Ist sie nicht wunderschön? Makellos, heilig, rein. Sie trägt ein wunderschönes Kleid und sie widerspiegelt in ihrer ganzen Erscheinung die Herrlichkeit des Bräutigams. Ostern weist nicht nur zurück, sondern auch nach vorne. Und das nächste große geistliche Ereignis heißt Hochzeit. Kannst du es hören? Die feierlichen Klänge von der anderen Seite der Ufer. Der Hochzeitstermin steht fest. Ich glaube, dass die Vorbereitungen zur Hochzeit fast vollendet sind. Kannst du es hören? Den Klang der Hochzeitsvorbereitungen. Hörst du das Rauschen seiner Schritte? Der Nazarener, Jeshua, er kommt. Was bedeutet das alles? Ich glaube, wir tun gut daran, unser eigenes Leben vor diesem Aspekt der Vorbereitung auf diese himmlische Hochzeit zu sehen und auch dementsprechend zu gestalten. Ich möchte dir ein Bild erläutern. Stell dir mal vor, du läufst einen 10-Kilometer-Lauf. Da hast du normalerweise einen Start und ein Ziel. Das heißt, normalerweise laufst du vom Start her auf das Ziel zu. Für uns Christen sollte es eigentlich geistlich gesehen genau umgekehrt sein. Wir sollten vom Ziel her das Rennen unseres Lebens laufen. Also sozusagen bildhaft gesprochen, rückwärts. Das wird das ganze Leben komplett verändern. Also mich bewegt dieses Bild und ich frage mich ganz persönlich auch, welche Prioritäten werde ich im Angesicht dieser Tatsache für mich persönlich in der Gestaltung meines Lebens setzen? Verdeutlicht mein Leben überhaupt, dass ich mich auf eine himmlische Hochzeit vorbereite? Wofür werde ich meine restliche Lebenszeit einsetzen? Das sind so Fragen, die mich bewegen. Und ich möchte diese Osterbotschaft auch mit einer Frage beenden, die nicht ich gestellt habe, sondern Jesus selbst an uns richtet. Eine Frage, die mit dem leeren Grab und mit dem Auferstandenen verknüpft ist. Und diese Frage lautet, hast du mich lieb? Und ich muss bekennen, diese Frage seit Jahren brennt diese Frage in meinem Herzen. Hast du mich lieb? Diese Frage, die Jesus stellt. Auch an mich und an dich. Und ich weiß, diese Frage kann man nicht ein für alle Mal beantworten, die muss man jeden Tag neu beantworten. Und diese Frage ist keine rhetorische Frage. Jesus will dir keine Falle stellen, um dein Unvermögen aufzudecken, sondern er stellt dir diese Frage, weil ihm dein Wohlergehen am Herzen liegt. Er weiß um deine Tendenz, sich in den Dingen dieser Welt zu verzetteln und dein Herz an die falschen Dinge dieses Lebens zu hängen. Hast du mich lieb? Bedeutet dann, woran hängt dein Herz momentan? Hast du mich im Blickfeld oder gar aus den Augen verloren? Jesus will nicht, dass wir auf Abwege kommen, weil er weiß, dass dann der Winter kommt, dass es dann dunkel und finster wird in unserem Leben. Hast du mich lieb? Meint, ich möchte dich herausholen aus deiner gedankenlosen Routine, aus deiner Oberflächlichkeit, aus deiner ganzen Hektik, deiner Selbstverliebtheit. Und Jesus möchte uns sagen, du bist meine geliebte Braut. die ich über alles liebe. Darf ich deine Aufmerksamkeit haben? Darf ich mit dir sprechen? Weißt du, wem du gehörst? Weißt du, wo du wirklich zu Hause bist? Ist dir bewusst, dass du umgeben bist von mir, jeden Augenblick? Weißt du, wer ich bin und was ich für dich tun möchte? In dir, an dir und durch dich. Hast du mich lieb? Und seit 2000 Jahren hallt diese Frage nach, ist mit dem leeren Grab verbunden. Und die Frage ist, wie werde ich persönlich auf diese Frage reagieren? Und wir? Und du?